ARD. Ich bin Frank König, hallo. Heute gibt's einen Klassiker aus dem Meilensteinarchiv für euch. Die von mir bereits angekündigte Folge zu Demon Days von den Gorillaz fällt leider aus. Das hat organisatorische Gründe. The Who, Live at Leeds. Das Album ist im Mai 1970 rausgekommen, wird also um die Veröffentlichung dieser Folge 55 Jahre alt. Für die Statistiker unter euch, Erstveröffentlichung dieser Folge war im Mai 2020. Es ist Folge 99 gewesen. Inzwischen sind wir bei 299. Wow, 200 neue Folgen, Meilensteine und eine Pandemie liegen dazwischen. Natürlich klingen die alten Folgen noch etwas anders. Wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Den historischen Überblick gab es damals zum Beispiel noch nicht. Das hole ich aber gleich nach. Und apropos Pandemie, wundert euch nicht, wenn wir betonen, dass wir bei der Aufnahme nicht zusammengesessen haben, sondern an drei verschiedenen Orten. Auch das ist natürlich den damaligen Beschränkungen geschuldet. Heute sitzen wir, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wieder zusammen im Studio und das ist auch gut so. Nun zum Jahr 1970, in dem Live at Leeds rausgekommen ist. Es bringt die Trennung der Beatles. Meine Schwester Ulla trauert wie viele Teenager weltweit und tröstet sich mit Simon & Garfunkel und wie viele andere auch. Das Duo landet in den deutschen Jahrescharts auf Platz 1 mit El Condor Pasa. Die neue Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt macht Schlagzeilen und sein historischer Kniefall vor dem Mahnmal an die Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto wird zum Symbol für die deutsche Schuld und die Versöhnung nach dem Krieg. Das Raumschiff Apollo 13 hat ein Problem beim Flug zum Mond. Ein explodierter Sauerstofftank wird beinahe zur Todesfalle für die Astronauten. Die Crew bleibt im wahrsten Sinne des Wortes cool. Mit Improvisationsgeist und Mut gelingt die sichere Rückkehr zur Erde. Bei der Demo gegen den Vietnamkrieg kommt es auf dem Campus der Kent State University in Ohio zu einem Massaker. Nationalgardisten schießen auf friedliche Demonstranten. 4 Menschen sterben im Kugelhagel. Die Tat prägt eine ganze Generation von Musikerinnen und Musikern. Chrissy Hynde, die später die Pretenders gründet, steht in unmittelbarer Nähe einer getöteten Studentin. Auch Joe Walsh ist vor Ort, der später zu den Eagles stoßen wird. Neil Young liest von den Morden in der Zeitung und schreibt einen der berühmtesten Protestsongs der Geschichte, Ohio. Das nächste 1970er Meilenstein-Album ist Deep Purple in Rock. Auch eine Wiederholung, kommt Anfang Juni raus. Und jetzt viel Spaß mit dem Meilensteine-Klassiker The Who Live at Leeds.
SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Am 14. Februar 1970 wurde Heavy Metal erfunden und vor genau 50 Jahren im Mai 1970 hat die Welt davon erfahren. The Who Live at Leeds oder wie Pete Townshend behauptet, die Erfindung des Heavy Metal feiert runden Geburtstag. Naja, ob das wirklich so stimmt oder ob Herr Townshend da einfach nur mal wieder einen rausgehauen hat in seinem unnachahmlichen Humor, ist ja auch egal. Live at Leeds ist unumstritten ein musikalisches Megawatt-Kraftwerk, das uns bis heute zeigt, welche Power The Who direkt von der Bühne zum Publikum übertragen konnten. Ein Live-Album aus der Not geboren, wird zur Referenz der Rockmusik für Jahrzehnte. Die spannende Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte und großartige Rockmusik sind jetzt unsere Themen im SWR1 Meilensteine Podcast. Im Homeoffice-Studio begrüße ich aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius.
Hallo.
Und im SWR1-Studio sitzt Benjamin Brendebach. Hallo.
Hallo.
Ich bin Frank König, auch aus dem Homeoffice-Studio. Los geht's mit dem Opener von der Erstveröffentlichung von Live at Leeds. Hier kommt Young Man Blues.
Well, a young man ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days.
Young Man Blues in der Who-Version, im Original übrigens von Mose Allison. Aber bevor wir über den Song reden, müssen wir nochmal klären, was es mit Live at Leeds auf sich hat. Die Original-Vinylpressung von 1970 fängt mit Young Man Blues an. Auf diesem Original sind aber nur 6 Titel drauf. Es gibt eine ganze Reihe von Neuveröffentlichungen aus späterer Zeit mit anderen Reihenfolgen und viel mehr Titeln. Katharina, was hat The Who dazu bewogen, nur 6 Titel rauszubringen? Übrigens, keiner davon war aus der Rockoper Tommy.
Ja, das hat einen praktischen Grund. Auf eine LP passt nur eine bestimmte Länge, also nur eine gewisse Anzahl an Songs. Und sie waren Tommy ein bisschen überdrüssig, weil das Tommy praktisch zu einer Art Monstrum geworden ist. Tommy war fast größer als The Who selbst. Also wenn sie Konzertplakate gesehen haben, dann war Tommy in einem Riesenschriftzug und The Who irgendwie ganz klein hinten dran. Viele Leute haben auch gedacht, die Band heißt Tommy und gar nicht The Who. Also ich glaube, das hat damit zu tun und die Verteilung eben der Längen. Also auf der ersten Seite von Life at Leeds sind 4 Songs drauf. Auf der zweiten Seite sind dann 2 Songs drauf. Tatsächlich My Generation in einer fast 15-Minuten-Version mit kleinen Versatzstücken aus Tommy, da reden wir später noch drüber, und Magic Bus in einer fast 8-Minuten-Version. Also damit war die zweite Seite dieser LP auch voll. Aber die größere Frage ist für mich überhaupt, warum ein Live-Album nach dieser riesen Rock-Oper, diesem Studiowerk, für das sie auch viel, viel Zeit im Studio verbracht haben. Townsend hat einfach erkannt, dass The Who eine mindestens genauso große Liveband sind wie Studioband. Und sie haben Ende der 60er und Anfang der 70er auch eine große Europatournee gemacht durch große Opernhäuser in Europa. Sie haben unter anderem auch in Köln gespielt, wirklich vor sitzendem Publikum. Das war ganz befremdlich. Und vor der High Society praktisch. Und sie wollten dann wieder zurück in die Clubs, also da, wo das Leben stattfindet, da, wo die Fans mitgrölen. Und deswegen sind sie dann nach Leeds gegangen, in die Universität, und haben dort eben vor Publikum gespielt am 14. Februar 70 und einen Tag später in Hull, und wollten diese beiden Konzerte als Referenz für ihr kommendes Live-Album sozusagen benutzen. Also nur diese 2 Konzerte sollten das Material liefern für das kommende Live-Album, weil Pete Townsend hatte keine Lust, sich durch stundenlanges Material von den gerade vergangenen Live-Konzerten zu hören. Er hat gesagt, das ist doch albern, wenn wir hier jetzt anfangen, uns ein Live-Album aus verschiedenen Konzerten zusammenzustellen, so wie das ja eigentlich üblich war in der Zeit, sondern wir nehmen 2 Konzerte, die wir aufnehmen, und daraus das Beste.
War es nicht sogar so, dass sie vieles andere mitgeschnitten haben und dann verbrannt haben, das Material?
Ja, das war die Ansage von Pete Townsend. Der Tontechniker, ihr damaliger Tontechniker, hatte alles mitgeschnitten, die sämtliche Konzerte, und durch dieses Material sollte sich Townsend hören für das kommende Live-Album. Da hat er gesagt, da habe ich keine Lust drauf, mir irgendwie über 100 Stunden an Material anzuhören, und er war auch selbst eigentlich gar nicht so zufrieden, hat gesagt, komm, verbrennt das Ganze. Und die Aufnahmen von dem Hall-Konzert, die konnten The Who nicht verwenden, weil die Bassspur von John Entwistle gefehlt hat. Also das war praktisch unbrauchbares Material, und deswegen konnten sie nur auf das Konzert in Leeds zurückgreifen.
Katharina, wenn ich das Album jetzt auspacke, wenn ich das vor mir liegen habe, das ist ein beiges Album, ich sehe darauf nur eine Eintrittskarte abgedruckt, mehr nicht. Und wenn ich es aufschlage, Platte raushole, dann ist auf dem Label alles handschriftlich. Das hat ja so einen Bootleg-Charme, obwohl es überhaupt kein Bootleg ist. Was steckt denn da dahinter?
Das war absolut im Trend, Bootlegs zu besitzen von seinen großen Künstlern. Das ist ja praktisch von den Fans generiertes Material. Also man muss sich vorstellen, das war ja wahnsinnig aufwendig, da in irgendeiner Form aufs Konzert zu gehen, dieses Konzert mitzuschneiden und dann zu veröffentlichen, das auf Vinyl zu pressen. Also da steckt ja schon ein Heidenaufwand dahinter, und es gab tatsächlich Bootlegs von Bob Dylan-Konzerten in der Zeit, von den Stones, von Stones-Konzerten gab es Bootlegs, die sich so die Fans hin und her geschoben haben, und als Band war man richtig stolz drauf, wenn man sagen konnte, ja, es gibt mindestens 2 Bootlegs von uns, und The Who wollten diesen Charme dieser Bootlegs irgendwie mit diesem Album auch verpacken. Also der Charme von dem unbehandelten, rauen Live-Sound, die aufgeladene Atmosphäre, so den Mythos des Verbotenen und so den Anstrich von so einer limitierten Verfügbarkeit. All das wollten sie mit Live at Leeds ausdrücken, und deswegen haben sie diesem Album so eine Art Bootleg-Charakter gegeben, so was die Fans so untereinander tauschen konnten. Und da gab es auch ganz viele Beilagen, die in dieser LP dabei lagen, die wertvoll waren. Zum Beispiel ein Vertrag für den Auftritt in Woodstock. Und das Interessante ist, dass die Fans zum Teil bei der Plattenfirma angerufen haben und gefragt haben, hier liegt ein Vertrag von der Band dabei, braucht ihr den zurück? Und die Plattenfirma hat gelacht und hat gesagt, nee, das ist eine Kopie.
Also mit anderen Worten, ein Bootleg, eine Schwarzpressung, damals noch eine Auszeichnung für Bands, dass es sowas gab, und The Who drehen den Spieß oben, machen ihr eigenes Bootleg. Heute sieht das mit den Schwarzkopien ein bisschen anders aus, hat aber auch andere Dimensionen angenommen. Nochmal zu den Beilagen, Benjamin, die dabei waren. Da hatten sie sich ja wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, den Fans wirklich was Besonderes mitzugeben, ne?
Ja, da haben sie halt vor allem auch wieder zurückgegriffen auf ihre Zeit vor Tommy. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen diese Geschichte, dass sie sich mit diesem Bootleg-Charme dann von diesem Hochproduzierten im Endeffekt abgrenzen wollten. Und eine Geschichte, die ich da extrem spannend finde, was da drin liegt, ist ein Ablehnungsschreiben. Das stammt aus dem Jahr 1964. Und da schreibt die Plattenfirma, die EMI, schreibt ihnen dort, ja, wir können leider an dem Material, was sie uns da zugeschickt haben, jetzt nichts Besonderes finden und wissen auch gar nicht so richtig, wo das hingehen kann. Wenn sie jetzt vielleicht noch irgendwie andere Tapes haben und noch nicht irgendwo unterschrieben haben, dann können sie uns das nochmal schicken. Aber wir sehen da im Moment nichts. Und unterschrieben haben das zwei Herren, beziehungsweise ein Herr, das war John Burgess, und er war der Assistent von Norman Newell. Beide sind später noch sehr bekannt geworden, sind beides Produzenten und auch große Komponisten, aber die hatten nichts, aber auch wirklich rein gar nichts mit Rockmusik zu tun. Ja, also der Norman Newell zum Beispiel, der hat für Petula Clark geschrieben, der hat für Vicky Leandros hat er einen Text geschrieben, unter anderem die englische Version von Après Toi später gemacht, aber mit Rockmusik konnte der nun wirklich rein gar nichts anfangen. Und an diesen Menschen ging eben damals die Anfrage von dem Kit Lambert von dem Who-Manager 1964, und er hat halt eben ihm die Tapes geschickt, und da kam dann zurück, nee, das wird halt leider nichts. Immerhin, das war jetzt nicht so eine Absage wie bei den Beatles, Gitarrenmusik ist out, ne? Aber
aber wahrscheinlich ähnlich folgenreich, ne?
Ja, das denke ich auch. Also die EMI wird sich geärgert haben irgendwann. Wobei, man also muss sagen, ganz kurz, dieser Herr Newell, der war dann auch sehr konsequent. Also als die Beatles dann zum Beispiel groß geworden sind und wirklich richtig erfolgreich geworden sind, hat er gesagt, er wird trotzdem nie im Leben Beatmusik produzieren. Nicht, weil er das nicht mag, sondern einfach, weil er selber sagt, ich kann das auch gar nicht, ich bin da gar nicht der Richtige dafür.
Naja, und jetzt weiß die Welt auch, was The Who mit Vicky Leandros zu tun hat um vier Ecken. Ist auch schön. ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, The Young Man Blues ist eine Coverversion im Original von Mose Allison. Und hier kommt der Young Man Blues im Original.
Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said a young man ain't nothing in this world these days.
Mose Allison mit der Originalversion vom Young Man's Blues heißt es in dieser Version. Benjamin, wie kam es eigentlich, dass The Who so großen Wert auf Coverversionen gelegt haben? Also Townsend ist doch selbst ein begnadeter Songschreiber, die hätten die Show ja auch locker mit eigenem Material bestreiten können.
Ja, so gesehen schon. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Keith Moon glaubt, dann haben sie das eigentlich. Also der hat nämlich mal gesagt, wenn wir einen Song machen oder nehmen, dann wird das unser Song. Er hat das dann so genannt, er hat gesagt, wir haben diesen Song gehoot. Ja, also das waren schon ihre Sachen, und das hört man ja auch, diesen Unterschied, dieses Kräftige, dieses Treibende, was The Who aus Young Man Blues gemacht haben, im Gegensatz jetzt zu dieser angejazzten Version von Mose Allison. Und Allison selber hat auch irgendwann mal erzählt, dass diese Art, wie The Who diesen Titel spielen, so soll der eigentlich gespielt werden. So höre ich den auch. Und das ist das, was The Who ausmachen. Wenn die sich einen Song genommen haben, dann haben sie ihn zwar die Melodie vielleicht nachgespielt, aber eigentlich war das dann plötzlich ihr Song. Ist ja genauso beim nächsten Beispiel, haben wir das ja, werden wir das ja auch hören beim Summertime Blues.
The Summertime Blues im Original von Eddie Cochran in der Rockversion von The Who. Der Stichwort Rock, Benjamin.
Ich glaube, es war Daltrey tatsächlich, der sagte, okay. Also die Rolling Stones, das sind die beste Rock'n'Roll-Band der Welt, aber wir machen keinen Rock'n'Roll, wir machen Rock. Und das ist halt eigentlich die Ansage von The Who. Die haben sich so abgegrenzt von diesem ja doch etwas verspielten und nicht ganz so wütenden Rock'n'Roll, sondern die haben gesagt, wir machen Rock. Wir machen straighten, gnadenlosen Rock. Und das haben sie ja dann auch gemacht.
The Who Live at Leeds ist unser Thema und natürlich gibt's auf der Originalscheibe auch The Who Originalsongs, Substitute zum Beispiel. Und da ergeht dem Hörer des Originalalbums leider eine Ansage, die man aber auf der Deluxe-Version hören kann. Eine von vielen Neuveröffentlichungen dieses legendären Albums. Da kann man mal sehen, was für ein humorvoller Kerl dieser Pete Townshend sein kann. Wir Deutschen bekommen jedenfalls unser Fett weg.
We like to play 3-Hit-Singles. From our past for you. And, we don't do that one, sorry. Well, 3 selected hit singles, the three easiest. There's Substitute, which we like very much. Thank you. That was our first number 4. And, Happy Jack, which was our first number 1 in Germany. And funnily enough, our first big hit record in the States. And I'm a Boy, which according to the Melody Maker was our first number 1 in England, I think for about half an hour. Right, here we go, starting off with 62.
Sehr lustig. Ich frage mich, warum das Publikum schon beim Word Germany lacht. Die Anspielung auf die Marschmusik kommt doch erst hinterher, oder? I'm a Boy war für eine halbe Stunde Nummer 1 in England. Sehr lustig. Sag mal, das ist aber Townshend, ne? Der da redet, meiner Meinung nach.
Das ist Townshend, nicht, der
ja, das ist ja. Immer ja, Townshend. Ja, genau. Ja. Interessanterweise macht Townshend die ganzen Ansagen auf Live at Leeds, Roger Daltrey nie. Aber das spürt man, dass Townshend einfach der Bandleader ist, ne? Also Roger Daltrey nicht, der ist der Sänger von der Musik, die Pete Townshend schreibt, aber der Bandleader an sich ist Townshend.
Ja, und er hat halt auch diesen britischen Humor mit den Seitenbemerkungen und kleinen Andeutungen. Und das ist immer wieder schön, ihm zuzuhören. Schade eigentlich, dass diese Ansagen auf dem Originalalbum fehlen, aber da geht die Energie von vorne bis hinten durch. Da wird nicht geredet, aber für Fans ist das natürlich spannend zu hören, wie es damals in Leeds war an der Uni. Und hier kommt Substitute live in Leeds. Substitute Live at Leeds, da spielen die Who ein Konzert und generieren einen Sound, der über Jahre das Maß der Dinge bei Liveaufnahmen wird. Zur Erinnerung, das war nur ein Jahr, nachdem die Beatles sich endgültig gegen eine Live-Rückkehr ausgesprochen haben, mit der Begründung, dass man den Sound vor Publikum nicht hinbekommt. Was haben The Who da anders gemacht, Benjamin?
Vor allem haben sie sich selber gehört. Und das war auch eines der großen Probleme der Beatles, die sich ja dann später auch nicht mehr selber gehört haben. Man erinnert sich da an das Konzert im Shea-Stadion, wo es so laut war, dass die halt eben nichts mehr mitbekommen haben. Und The Who haben schon von Anfang an sehr viel Wert auf Monitoring gelegt. Monitoring, das ist ja, wenn also Boxen auf den Bühnen stehen und die Künstler sich dann eben selber hören, wenn sie spielen, beziehungsweise die Band hören. Und da haben The Who zusammen mit ihrem Produzenten Bob Britton wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich dran rumgeschraubt. Sie hatten zum Teil tatsächlich, hatte Pete Townshend einen eigenen Mischer, der nur seine Monitorbox gemischt hat. Das Publikum konnte dann abgehen, wie es wollte, aber wenn du dich vorne auf der Bühne hörst, dann kannst du natürlich auch perfekt spielen. Und das war eines der größten Probleme, zum Beispiel der Beatles, dass sie sich eben nicht mehr gehört haben. Und die zweite Geschichte...
Da muss man aber auch...
Ja?
Bei dem Vergleich mit den Beatles muss man aber auch dazu sagen, dass das Material, das die Beatles in den End-60ern im Studio generiert haben, nicht mehr auf der Bühne reproduzierbar war, weil das so sehr Studiomusik war. Und The Who haben immer auch Wert darauf gelegt, dass die Musik, die sie im Studio aufnehmen, auch auf der Bühne funktioniert. Und das war bei den Beatles ja nicht mehr gegeben. Bis 65, ja, da sind ja die Beatles aufgetreten, ganz klar. Aber dann in den letzten 5 Jahren der 60er, die Beatles-Alben sind praktisch nicht mehr wirklich reproduzierbar auf der Bühne in der damaligen Zeit. Von The Who schon.
Naja,
Tommy ist reproduzierbar.
Naja, obwohl Katharina, Let It Be sollte ja live aufgeführt werden. Wurde
ja, das
dann
stimmt,
ja
das
auf,
ist ja auch passiert. Genau.
Auf dem Dach, ja. Aber da haben sie sich auch nicht getraut da, oder wollten das nicht gar nicht riskieren, vor großem Publikum zu spielen. Aber hier sind ja, was heißt großes Publikum? Also in Leeds waren, glaube ich, 2000 Leute und die haben auch nicht hysterisch geschrien. Insofern muss man das, glaube ich, auch ein bisschen relativieren. Ne? Aber Tatsache ist, dass die Platte klingt, wie man es zu dieser Zeit bei Live-Aufnahmen nicht gewohnt war. Ne?
Da kommt auch noch ein anderer Punkt mit ins Spiel, dieser Pridden dann halt eben, für den er gesorgt hat. Er sagte erstens ohnehin, da war vom Platz her gar nicht dieser Platz da, das ganz große Besteck aufzufahren. Also hat er im Endeffekt nur ein 8-Tonspur-Gerät dorthin gestellt. Und das heißt, sie hatten im Endeffekt nur 8 Spuren, die sie aufnehmen konnten. Und die mussten dann natürlich auch, die wurden dann relativ nah an die Verstärker gestellt und wurde das abgenommen. Und so hattest du natürlich auch da einen sehr kompakten Sound. Manchmal ist, wie man so schön sagt, weniger mehr. Und in diesem Fall funktionierte das wunderbar, weil du hörst wirklich wunderbar die Gitarre, du hörst den Bass, du hörst das Schlagzeug. Aber mehr brauchst du auch gar nicht.
Das ist ja sowieso was, was ich total beeindruckend finde, bei, wenn man The Who schon mal live gesehen hat. Also als ich sie das erste Mal live gesehen habe, ist das mir als erstes aufgefallen, dieser ganz, ganz klare Sound. Und zwar von jedem, vom Schlagzeug, vom Bass, von der Gitarre und vom Gesang. Das ist alles so klar abgemischt, da gibt's keine Zwischenräume. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und das war Anfang der 70er anscheinend eben genauso, sonst würde Live at Leeds nicht so brachial und durchdringend klar klingen, wie es klingt.
Wir hatten es ja schon zu Beginn angesprochen, dass nur 6 Titel auf der Vinylversion sind, unter anderem weil My Generation eine knappe Viertelstunde lang ist. Und es ist nicht ganz richtig, dass Tommy nicht drauf ist, weil in My Generation wird es ein bisschen zitiert. Wir gehen mal mittig rein. In der Live at Leeds Version, aber das war natürlich gerade auch ein Teil aus We're Not Gonna Take It aus Tommy. Klasse Idee, Tommy mit My Generation zu verbinden. Die Themen passen ja auch irgendwie zusammen, Katharina.
Ja, das stimmt. Es geht praktisch in beiden Kompositionen, in My Generation und in der großen Rockoper Tommy, um die Kriegskindergeneration, also praktisch die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg und mit was für Problemen sie konfrontiert ist. Und vor allem, es geht um vergeudete Möglichkeiten. Also gerade in My Generation geht es ja darum, dass man den Zustand der Welt nicht verändert, dass man es nicht in die Hand nimmt, dass man eben Probleme nicht löst in dieser Generation, obwohl diese Generation doch jetzt dafür da ist. Und hier in Tommy, ich finde es ganz interessant, welche Stelle sich Townsend rausgreift und mit My Generation kombiniert. Das ist nämlich einmal See Me, Feel Me und Listening to You. Und das ist See Me, Feel Me ist praktisch die Stelle, an der Tommy in der Rockoper zum Messias wird. Das heißt, er ändert endlich was. Er ist ja taubstumm und blind eigentlich und kann dann plötzlich wieder sehen und nimmt auch die Menschen mit. Er begeistert die Menschen und seine Jünger, die folgen ihm dann mit Listening to You. Und im Prinzip versucht Townsend dann zu sagen, okay, es ändert sich langsam was in der Generation oder wir brauchen jemanden, dem wir folgen. Damit setzt sich Townsend ja sowieso irgendwie ständig auseinander. Ne? Die Band, die auf der Bühne steht, sind das wirklich die, denen man folgen sollte oder ist er ein Sprachrohr der Generation oder nicht? Und er greift das ganze Thema ja auch wieder in Teenage Wasteland dann auf Who's Next. Mhm. Also das ist immer so eine Frage, die er sich auch, glaube ich, als Künstler stellt. Ne? Welche Aufgabe haben wir, die wir auf der Bühne stehen und haben wir wirklich das Sagen oder müsst ihr uns wirklich zuhören? Also das sind immer so die Fragen, die da mitschwingen und das finde ich ganz interessant, eben hier Tommy mit der genau dieser Stelle in My Generation einzubauen. Das hat auch eine Aussage.
Um nochmal auf die Live-Atmosphäre zurückzukommen, mir ist aufgefallen, wie respektvoll, ja geradezu andächtig dieses Publikum lauscht. Ich meine, da spielt die damals lauteste und wildeste Rockband und in den leisen Passagen ist es mucksmäuschenstill. Gut zu hören in dem Impro-Teil aus My Generation, hier zum Beispiel an dieser Stelle. Und da sind sie wieder. In den stillen Passagen hört man das Brummen der Amps sogar, also der Gitarrenverstärker. Und eine Nadel könnte zu Boden fallen, man würde es hören, aber man hört nichts vom Publikum. Was ist da los? Wurden die zum Schweigen verdonnert oder waren die wirklich so ergriffen, Benjamin?
Ich glaube, die waren einfach müde, weil die schon morgens um 6 Uhr für ein Ticket angestanden haben. Nein, aber auch da, das ist hat auch wieder mit dieser Aufnahmesituation zu tun, was ich eben ja schon mal kurz angedeutet habe, wie oder mit der Aufnahmetechnik zu tun. Also, dass sie einfach tatsächlich die Mikrofone vor die Verstärker gestellt haben. Und das sind ja dann Mikrofone, die sich dann auch wirklich auf diese Schallquelle ausrichten. Und dann, die nehmen nicht viel von dem Drumherum auf. Ja. Und dann kriegst du so einen Sound hin. Und dann hat allerdings ja auch danach noch eine Nachbearbeitung stattgefunden und Townsend hat mal erzählt, er hat irgendwann da tatsächlich mit der Rasierklinge gesessen und Störgeräusche rausgeschnitten. Also das ist ja schon noch etwas bearbeitet worden.
Ich möchte auch dazu sagen, ich hatte das große Glück, vor ein paar Jahren, 2017, The Who in der Royal Albert Hall live erleben zu dürfen, und zwar mit Tommy tatsächlich. Und mir ist genau das auch aufgefallen. Das Publikum war ruhig, während The Who auf der Bühne standen und Tommy gespielt haben. Sie haben gelauscht, sie haben der Musik gefolgt, die Melodien, die ja auch Townsend verwebt ineinander. Also das ist ja auch Kunst, was da stattfindet. Das ist nicht nur einfach eine Rocknummer oder ein Song, der halt jetzt mal runtergespielt wird und zu dem man irgendwie tanzt. Ich meine, es werden ja auch schwere Themen da behandelt, sondern es ist wirklich Musik zum Zuhören und das britische Publikum will das auch, die da auf die Konzerte gehen. Also für mich war das damals total beeindruckend, das mitzuerleben, dass noch nicht mal jemand mitgesungen hat bei Tommy.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist durchaus ja ganz typisch auch für das britische Publikum. Ne? Die sind tatsächlich da sehr viel stiller und hören einfach zu. Deswegen kommen auch ganz gerne manchmal Bands hierher zu uns und sagen, ja, das ist so schön, wenn die Leute mitsingen. Das kennen sie nämlich aus England zum großen Teil nicht.
Wir hatten es gerade schon von Tommy. Die Rockoper von The Who war ja gerade erschienen, aber auf dem Original-Vinyl von Live at Leeds sind ja nur Zitate draus. Wir haben es gerade gehört. Gespielt haben The Who das natürlich trotzdem. Und zum Glück gibt es ja diverse Neuveröffentlichungen als CD, Stream oder Download. Und da ist Tommy in der Leeds-Version zu hören, natürlich auch mit dem Pinball Wizard. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid, John plays a me. Der Pinball Wizard in der Live at Leeds Version. Wenn man das so hört, kann man so ein bisschen nachvollziehen, warum sie gesagt haben, wir pressen eher unser älteres Material auf die Platte als jetzt unbedingt Tommy, oder?
Warum, ganz ehrlich, Frank? Das müsstest du jetzt mal erklären.
Ja, also ich persönlich finde nicht, dass es mit den anderen mithalten kann, soundtechnisch, beziehungsweise auch von dem Zusammenspiel. Die sind bei den anderen Nummern viel tighter zusammen. Ich finde, das geht hier ein bisschen nicht wirklich auseinander, aber es klingt noch nicht so richtig flüssig.
Ich hatte das Gefühl, sie quälen sich so ein bisschen durch. Also Keith Moon ist irgendwie vorne dabei und zieht irgendwie Roger Daltrey mit. Die Gesänge sind ein bisschen laid back. Dann kommt die Gitarre, die ist wieder vorne. Also sie haben irgendwie ganz arge Temposchwankungen da drin. Also ich kann mir einfach vorstellen, sie waren Tommy zu dem Zeitpunkt echt überdrüssig. Also es war ihnen einfach auch zu viel geworden. Dieses ganze Opus, dieses ganze Meisterwerk ohne Variante. Also sie haben es ja wirklich oft live gespielt. Und Tommy war, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wirklich auf den Konzertplakaten ein riesengroßer Schriftzug und The Who ganz, ganz klein. Also sie hatten wirklich das Gefühl, Tommy ist größer als die Band selbst. Und Tommy hat sie erdrückt tatsächlich als Band. Also sie mussten sich eigentlich mit Live at Leeds von Tommy lösen und freischwimmen und ihn auch wirklich so ein bisschen eigentlich wegboxen, damit sie als Band wieder durchstarten konnten.
Was ich ganz interessant finde dabei, ich gebe dir vollkommen recht, Katharina, was den Pinball Wizard angeht, aber in den Tommy-Zitaten in My Generation ist es genau nicht so. Also in dem Moment, wo sie das in ihrem alten Material integrieren, wirkt es kraftvoll, tight zusammen. Und wenn sie jetzt halt den Pinball Wizard spielen müssen, dann hat man so das Gefühl, okay, wir spielen die Nummer jetzt halt nochmal, oder? Wie geht's euch damit?
Es ist zumindest nicht so überragend, ne? Das ist halt einfach das. Es ist ja auch das, was es über die Aufnahmen, was sie über die Aufnahmen vorher gesagt haben, also die sie da verbrannt haben, das ist zwar gut, aber es ist nicht überragend. Und dann fällt sowas dann natürlich in so einem Album dann ab. Die Band sagt ja eigentlich, dass das Hull-Konzert tatsächlich das sehr viel bessere gewesen sei auch, also dieses zweite Konzert, was sie dann gespielt haben. Daltrey hat mal gesagt, ja, hier hatte ich dann, also in Leeds hatte ich dann zwei Drinks vorher. Vielleicht ist das dann auch einfach dem geschuldet, dass man da dann merkt, das ist ja dann auch eher so gegen Ende, dass man da dann merkt, also jetzt sind sie schon erstmal durch. Das okay. Ist in so einer Band ja auch nach so einem Gig, also nach 2,5 Stunden, ist das nicht unnormal, ne?
Das ist ja Höchstleistung, was sie da auf der Bühne verbringen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Eben.
Und rein nach der Aussage vom Song ist der Pinball Wizard zwar der Hit aus Tommy, aber er ist eigentlich nur eine Figur. Er ist halt derjenige, den Tommy zu schlagen hat beim Flipperspielen. Aber die größere Stelle oder die wichtigere Stelle in Tommy ist wirklich See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me. Also die Stelle, wo er zum Messias wird, die sie ja auch in My Generation spielen. Also das ist von der reinen Story her die wichtigere Stelle als der Pinball Wizard.
Live at Leeds hört auf mit Magic Bus und das ist übrigens in allen Versionen gleich und war auch beim Konzert die letzte Nummer. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen Dank an Katharina Heinius.
Sehr gern.
Und Benjamin Brendebach.
Sehr gerne.
Ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1 Meilensteine.